Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking, Kühn, Lühr, Woytek. Diesmal energetische Sanierung kommunaler Gebäude.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Johannes Baumann und mir gegenüber sitzt mein Kollege
Moritz von Voss, hallo.
Heute geht es bei uns um das Thema energetische Sanierung kommunaler Gebäude. Wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass wir in den letzten Folgen einen kleinen Schwerpunkt gesetzt haben auf das Thema Nachhaltigkeit im Vergabeverfahren. Hieran möchten wir mit dieser Folge anknüpfen und einen Bereich beleuchten, der sich ganz besonders dazu eignet, CO2 und Energie und somit natürlich auch Kosten einzusparen. Wie Sie vielleicht wissen, stehen in Deutschland zwei große Hebel zur Verfügung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können. Das ist einerseits der Verkehrssektor, aber andererseits auch gerade der Gebäudesektor. Genau für diese Bereiche hat das OVG Berlin-Brandenburg Ende letzten Jahres auch entschieden, dass die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss, um die zulässigen Jahresemissionsmengen einzuhalten. In den Jahren 2021 und 2022 überschritten die beiden Sektoren nämlich die zulässigen Mengen ganz erheblich. Überschreiten einzelne Sektoren die zulässigen Jahresemissionsmengen, sieht das Bundesklimaschutzgesetz vor, dass die Bundesregierung Sofortprogramme beschließen muss, um Emissionswerte einzuhalten. Das Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung genügte aus Sicht des Gerichts hierfür nicht. Daher stehen die beiden Bereiche Verkehr und Gebäude gerade unter einer besonderen Beobachtung. Ja, warum ist die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden besonders wichtig? Da gibt es mehrere Aspekte, die dafür sprechen, dass Kommunen einen besonderen Fokus drauf legen sollten, ihre Gebäude energetisch in Schuss zu halten. Denn Klimaschutz ist ohne eine grundlegende Verbesserung des Gebäudesektors eigentlich kaum denkbar. In Deutschland haben wir ca. 180.000 kommunale Nichtwohngebäude und jährlich werden ungefähr 5 Milliarden Euro, also eine gewaltige Summe, für Strom und Wärme ausgegeben. Natürlich ist es so, energetisch sanierte Gebäude brauchen sehr viel weniger Strom und Wärme und kosten daher natürlich auch weniger im Unterhalt. Die gebäuderelevanten CO2-Emissionen machen ca. 29% aller CO2-Emissionen aus, also einen ganz beachtlichen Hebel, den die öffentliche Hand hier bewegen kann, um CO2 einzusparen. Hinzu kommt, dass unsanierte Gebäude ca. 5-mal so viel Energie verschlingen wie sanierte Gebäude. Wem das als Grund noch nicht ausreicht, energetische Sanierung voranzutreiben, auch das Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass kommunale Nichtwohngebäude eine Vorbildfunktion haben. Die öffentliche Hand soll daher dazu angehalten werden, ihre eigenen Gebäude zu sanieren und somit auch Vorbild für Private sein.
Ja, Johannes, du hast jetzt schon zahlreiche Gründe genannt, weshalb man energetische Sanierung als Kommune angehen sollte. Letztlich müssen alle Kommunen ihre Gebäude energetisch sanieren, wenn sie Klimaneutralität erreichen wollen. Und hier stehen alle Kommunen letztlich vor den ähnlichen Zielkonflikten. Sie müssen abwägen, wie viel Geld geben sie für die energetische Sanierung ihrer Gebäude aus, über welchen Zeitraum, welche anderen Ziele sind bei der Erneuerung der Gebäude zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz oder Ähnliches. Und eine genaue Betrachtung dieser verschiedenen Ziele und Konflikte hilft letztlich dabei, den richtigen Weg bei der energetischen Sanierung zu finden. Dann kommen etwa Fördermittel in Betracht, um dem Problem der begrenzten Mittel zu begegnen, oder sind bestimmte Gebäude ohnehin zu erneuern, dass es gerade Sinn macht, diese Gebäude zu sanieren. Und letztlich geht es unseres Erachtens immer darum, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Gebäude oder Gebäudegruppen zu identifizieren, bei denen im Verhältnis von Geld, Zeit und Klimaneutralität letztlich der Hebel am besten und am schnellsten angesetzt werden kann. Das heißt, anders gesagt, es sollte vielleicht nicht unbedingt mit der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes begonnen werden, sondern vielleicht eher die Dächer aller Schulgebäude ersetzt werden, wenn da besonderer Handlungsbedarf ist. Sobald die Gebäude dann auf diese Weise identifiziert sind, sind dann anschließend hierfür die passenden Verfahren und Verträge zu gestalten und durchzuführen. Wenn man also das Projekt energetische Sanierung in einer Kommune angehen möchte, muss man zunächst also auf die kommunale Ausgangslage schauen, denn die definiert, wie man letztlich vorgeht. Energetische Sanierungen zielen immer darauf ab, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu verringern. Das ist das grundsätzliche Ziel. Und das passende Vorgehen hängt also davon ab, welche Gebäude eine Kommune hat und in welchem Zustand die sich konkret befinden. Kommunen müssen sich also in jedem Fall einen Überblick über ihren Gebäudebestand verschaffen. Manche Kommunen haben hier womöglich schon umfangreiche Daten, andere müssen die erst ermitteln. Es ist aber als Ausgangspunkt essentiell. Denn nur wenn Kommunen wissen, welchen Zustand ihre Gebäude haben und wie sich der Energieverbrauch bei diesen gestaltet, können sie dann anschließend die passenden Maßnahmen ermitteln. Die Daten, die zu den einzelnen Gebäuden zu ermitteln sind, können unterschiedlicher Art sein. Jedenfalls sollten Nutzungsart, Gebäudeart, Fläche, Energieverbrauch, also die wesentlichen Eckdaten ermittelt werden. Auf dieser Grundlage können dann die Kommunen die einzelnen Einsparpotenziale der Gebäude genau ermitteln. Aber neben der Analyse des Gebäudebestands ist auch wichtig, sich einen Überblick über die Organisation in der Kommune zu verschaffen.
Genau. Haben Kommunen erstmal ermittelt, welche Gebäude sich besonders eignen, um energetisch saniert zu werden, hängt der Erfolg von einem Sanierungsprojekt ganz maßgeblich davon ab, dass die Kommune sich ein Bild darüber verschafft, wer für was zuständig und verantwortlich sein soll. Als Entscheidungsträger müssen Kommunen sich daher von dem Aufbau und der Organisationsweise ihrer Kommune ein Bild verschaffen. Helfen können dabei folgende Fragen: Welche Abteilungen, Referate oder städtische Gesellschaften eignen sich fachlich und organisatorisch für das Projekt? Welche Fachbereiche der Verwaltung und der Politik sind zu beteiligen? Und welche Prozesse der Kommunalpolitik sind anzustoßen, um die erforderliche Finanzierung beispielsweise durch einen Ratsbeschluss zu erhalten? An dieser Stelle müssen sich Kommunen auch das erste Mal fragen, für welche Leistungen sie eigentlich Hilfe von Experten außerhalb ihrer Kommunalverwaltung benötigen. Das können beispielsweise Energieberater sein, Projektsteuerer, Architekten und Ingenieure. Das sind die drei wesentlichen Bereiche, wo häufig Leistungen vergeben werden müssen.
Wenn also diese umfangreichen Fragen zur kommunalen Ausgangslage geklärt sind, stellt sich dann in einem nächsten Schritt die Frage, wie setzt man diese energetischen Sanierungen jetzt um? Welche Handlungsvarianten bestehen da? Wie wir bereits am Anfang schon erwähnt haben, zielt die energetische Sanierung im Ergebnis darauf ab, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu verringern. Daher können energetische Sanierungen letztlich aus einer Vielzahl von Maßnahmen bestehen. Und welche Maßnahmen das im konkreten Einzelfall sind, lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Das hängt insbesondere davon ab, in welchem Umfang ein oder mehrere Gebäude saniert werden sollen. Typisch für energetische Sanierungen sind insbesondere Maßnahmen an der Gebäudehülle, an der Heizungstechnik oder auch an den sonstigen Anlagentechniken. Aber eine energetische Sanierung kann auch erstmal nur mit niedrig investiven Maßnahmen beginnen, die eher an der Optimierung des Betriebs anknüpfen. Ja, insgesamt kommen hier dann grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen in Betracht. Man kann die Gebäude einzeln betrachten und dann auf der Grundlage der hierbei gewonnenen Erfahrung weitere Gebäude sanieren. Oder man bündelt gleich bestimmte Gebäude, die sich in ihrer Nutzungsart und ihrem Typ ähneln, zusammen und betrachtet die gemeinsam als Gebäudepools und saniert diese. Oder man kann auch ganze Quartiere gemeinschaftlich betrachten und diese sanieren.
Sind diese ganzen Vorfragen geklärt, geht es im nächsten Schritt darum, zu entscheiden, welche Leistungen auszuschreiben sind. Häufig direkt in der Vorbereitung einer energetischen Sanierung kommt in Betracht, dass eine Kommune eine Energieberatung ausschreibt und der Energieberater dann zusammen mit der Kommune ein Konzept entwickelt, welche Gebäude in welchem Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt zu sanieren sind, um große Einsparpotenziale zu erkennen. Eine Kommune kann auch einen Projektsteuerer beauftragen, der ihr dabei hilft, die erforderlichen Maßnahmen innerhalb des gesetzten Zeitrahmens und innerhalb der finanziellen verfügbaren Mittel zu beauftragen. Nachdem der öffentliche Auftraggeber dann die Sanierungsobjekte identifiziert hat, kann er mit der Vergabe der erforderlichen Leistungen beginnen. Das sind in aller Regel Planungs- und Bauleistungen. In einem ersten Schritt schreiben öffentliche Auftraggeber Planungsleistungen aus, die Architekten und Ingenieure erbringen. Bei energetischen Sanierungsprojekten sind das in der Regel Objektplanung und weitere Fachplanung, insbesondere die technische Ausrüstung der Gebäude. Manchmal sind auch weitere besondere Planungsleistungen erforderlich. Gerade das Bauen im Bestand erfordert besondere Planung, beispielsweise im Hinblick auf den Erhalt von Bausubstanz. Sind diese Planungsleistungen erbracht, werden im nächsten Schritt Bauleistungen ausgeschrieben, um das Gebäude tatsächlich energetisch zu sanieren. Öffentliche Auftraggeber haben dabei besonders zwei Möglichkeiten. Sie können die Planungs- und Bauleistungen getrennt ausschreiben, also die Leistungen an verschiedene Auftragnehmer vergeben, oder sie bündeln die Leistungen zu einem Paket und vergeben Planung und Bau des energetischen Sanierungsprojekts an nur einen Auftragnehmer.
Und wie entscheidet man dann letztlich, ob man im Paket vergibt oder einzeln die Leistung? Oder welche Vor- und Nachteile gibt es da?
Ja, die Paketvergabe bildet vor allem den Vorteil, dass ich erstmal nur einen Ausschreibungsprozess habe. Außerdem vermeide ich Schnittstellen, denn man stelle sich vor, ich schreibe die Planungsleistung aus, die von einem Auftragnehmer erbracht werden. Dann muss diese Planungsleistung im nächsten Schritt dem Bauunternehmer zur Verfügung gestellt werden und der muss schauen, ob er mit dieser Planung etwas anfangen kann und aufgrund dieser Planung die Baumaßnahmen vornehmen kann. Eine Paketvergabe bildet daher den Vorteil, diese Leistung gebündelt an nur einen Auftragnehmer zu vergeben, was häufig dazu führt, dass ich eine höhere Termin- und Kostensicherheit habe und natürlich auch einen geringeren Koordinationsaufwand für die Kommune. Zu beachten ist natürlich, dass vergaberechtlich das Gebot losweiser Vergabe eigentlich dafür spricht, Leistungen gesondert nach Fach- und Teillosen auszuschreiben und der Verzicht auf losweise Vergabe ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe die gemeinsame Vergabe rechtfertigen. Ein wirtschaftlicher Grund liegt beispielsweise vor, wenn eine Aufteilung der Leistung in Lose zu unverhältnismäßigen Kostennachteilen führt oder zu einem starken zeitlichen Verzögerung der Projekte. Ein technischer Grund ist beispielsweise, dass das Risiko besteht, dass der Auftraggeber Teilleistungen erhält, die nicht zusammenpassen und deshalb nicht seinem Bedarf entsprechen. Das ist in jedem Einzelfall gesondert festzustellen.
Wie wir jetzt gehört haben, ist das klassische Vorgehen bei der energetischen Sanierung, also Planungs- und Bauleistung entweder gesondert oder zusammen zu vergeben. Eine Alternative dazu ist das sogenannte Energiespar-Contracting. Das ist ein Vertragsmodell, bei dem sich der Auftragnehmer verpflichtet, über einen längeren Zeitraum Energieeinsparungen sicherzustellen. Das heißt, das Ziel ist nicht bloß die Errichtung und oder die Erneuerung einer bestimmten Anlage, sondern er muss gerade die Energieeinsparung sicherstellen.
Wie lässt sich das umsetzen?
Beim Energiespar-Contracting gibt es letztlich wie bei jeder vertraglichen Ausgestaltung natürlich unterschiedliche Varianten, aber im Prinzip funktioniert es so. Der Vertragspartner ist der sogenannte Contractor, der nicht nur plant und baut, sondern dem Auftraggeber garantiert über einen bestimmten Zeitraum mit bestimmten Energieeffizienzmaßnahmen konkrete Einsparungen zu erzielen. Hierfür benötigt er vorab relativ umfangreiche Informationen zu den Gebäuden, die saniert werden sollen, um die konkreten Maßnahmen überhaupt identifizieren zu können. Also auch in diesem Zusammenhang zeigt sich wieder die Bedeutung, den Gebäudebestand zu analysieren und die wesentlichen Eckdaten zusammenzutragen. Diese Daten, die der Auftraggeber, also die Kommune, dem Auftragnehmer zur Verfügung stellen muss, ermöglichen ihm dann, die Einsparpotenziale zu erkennen und die geeigneten Maßnahmen zu ermitteln, die er dann anschließend umsetzt. Also er plant und baut Anlagen, die Einsparung sicherstellen. Er plant und baut Energieerzeugungsanlagen, Nutzungsanlagen und Ähnliches. Und anschließend betreibt er auch diese und hält die laufend im Stand.
Das heißt, der Auftragnehmer entscheidet in diesem Fall selber, welche Maßnahmen er überhaupt ergreift oder wie funktioniert das?
Genau, der Auftraggeber gibt nur das konkrete Ziel vor und der Auftragnehmer muss die Maßnahmen selber ermitteln und festlegen.
Und das können dann sowohl Baumaßnahmen sein oder auch niedriginvestive Maßnahmen wie die Heizungsanlage gesondert einzustellen. Das sind da denkbare Punkte.
Im Gegenzug für seine Leistung erhält der Contractor dann eine Vergütung in Form einer prozentualen Beteiligung an den tatsächlich erzielten Energieeinsparungen. Das ist die sogenannte Contracting-Rate. Das heißt, seine Vergütung hängt von den tatsächlichen Einsparungen ab. Das heißt, der Contractor hat ein erhebliches Eigeninteresse, die Einsparungen zu erzielen, denn seine Vergütung hängt von diesen tatsächlichen Einsparungen ab.
Das heißt am Ende eine Win-Win-Situation, denn die Kommune spart Energie ein und der Auftragnehmer bekommt ein höheres Gehalt, wenn er noch größere Einsparpotenziale erzielen kann.
Ja, im besten Fall läuft das dann so, aber das setzt natürlich auch voraus, dass die tatsächlich erzielten Einsparungen auch seine Investitionen abdecken, die er tätigen muss, um die Anlagen zu errichten und so weiter. Das ist oftmals nicht der Fall. Das heißt, die Investitionen, die für die Sanierung erforderlich sind, können nicht allein durch die Einsparung refinanziert werden. Und das führt dazu, dass der Auftraggeber, wenn er ein Energiespar-Contracting umsetzen möchte, oftmals sich selber auch noch zusätzlich finanziell beteiligen muss durch einen Zustoß oder ähnliches. Aus diesem Grund kommt das Energiespar-Contracting in manchen Fällen, in denen die Einsparungen zu gering sind, von vornherein womöglich gar nicht in Betracht.
Kannst du dazu ein Beispiel bringen, bei welchen energetischen Sanierungsprojekten sich sowas lohnen würde und bei welchen nicht?
Das hängt natürlich wie immer vom Einzelfall ab, aber oftmals eignet sich das Energiespar-Contracting in den Fällen, in denen es mehrere Gebäude ähnlichen Typs gibt, bei denen ähnliche Maßnahmen durchzuführen sind und bei denen die Maßnahmen zu wahrscheinlich großen Energieeinsparungen führen. Denn dann decken die Energieeinsparungen die Investitionen des Contractors. Im Ergebnis ist das Energiespar-Contracting allerdings kein Allheilmittel für die Kommunen, denn es stellen sich andere Fragen, die bei der klassischen Vergabe von Planungs- und Bauleistungen sich nicht stellen.
Gerade für energetische Sanierungsprojekte stehen vielfältige Fördermittel zur Verfügung, die Kommunen in Anspruch nehmen können. Gerade für finanziell schwächer ausgestaltete Kommunen ist es natürlich total interessant, auf diese Fördermittel zuzugreifen, um ihre energetischen Sanierungsprojekte überhaupt finanzieren zu können. Wer sich schon mal mit Fördermitteln beschäftigt hat, weiß, dass die Förderprogramme sehr vielfältig sind und auch ständigen Anpassungen und Änderungen unterliegen. Wichtige Förderprogramme sind beispielsweise die Bundesförderung für effiziente Gebäude oder auch die Förderung nach dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Wer einen tiefergehenden Einblick darin haben will, welche Fördermittel in Betracht kommen, den möchten wir an dieser Stelle herzlich einladen, unseren Leitfaden Energetische Sanierung kommunaler Gebäude zu lesen, den wir zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund herausgegeben haben. Dort sind auch die von uns angesprochenen Punkte nochmal ausführlicher beschrieben.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verweisen gerne an dieser Stelle auf unseren Blogpost zu dieser Folge und auf unseren laufenden Newsletter. Bei Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder auch Lob freuen wir uns sehr über eine E-Mail an schonvergeben@heuking.de. Alle angesprochenen Dokumente, insbesondere unseren Leitfaden, werden wir in unseren Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.